Wir wollen beten.
Liebster Herr Jesu, wir sind hier. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass du uns in deinem Wort begegnest. Damit auch wir die Weichen stellen können, dir zu ehren. Und die Fülle deines Segens auch empfangen. Ja, wir haben leere Hände. Fülle sie bitte aus Gnade. Amen. Meine Lieben, der Text für die Predigt aus Römer 8. Und Vers 18. Römer 8, Vers 18. Die Lutherbibel übersetzt: Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Eine moderne Übersetzung lautend: Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Ist ein krasser Gegensatz, oder? So ein Unterschied zwischen dem, was Paulus im Evangelium erfährt, und dem, was er um sich herum wahrnimmt. Was er sieht und fühlt, ist Zerbrochenheit. Was er hört und worauf er hofft, tolle Herrlichkeit. Durch das Leiden watet er hin. Zu der Glorie ist er unterwegs. Klar, vom Ziel, das ihm vor Augen steht, geht ein wunderbarer Reiz aus. Aber offenbar ist er nicht so auf die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart ignoriert. Wie schön er sich auch nach der Bestimmung sehnt, er kann seine Augen nicht vor dem heutigen Dasein verschließen. Dieses Dasein, er definiert es als die Leiden der Jetztzeit, der Gegenwart. Und den Plural von Leiden, den Paulus gebraucht, können wir umschreiben als Leidenswege, Leidensformen. Er erkennt also, dass das Leiden in der Welt vielerlei Gestalt hat. Erstens, daar haben wir schon gedacht natürlich. Erstens gibt es das Leiden in der Nachfolge Christi. Früher oder später erfährt jeder Christen das an Leib und Seele. Im vorangehenden Vers hat der Apostel es schon gesagt. Gewiss, Gottes Kinder sind stark privilegiert und in Christus sogar Erben Gottes des Vaters. Jesus, der erste Erbe, legt ja großen Wert darauf, alles mit seinen Schwestern und Brüdern zu teilen. Wie als der Erniedrigte unsere Armut teilte, so beteiligt uns als der Verklärte an seinem Reichtum. Aber, so fügt Paulus hinzu, wir erben nicht ohne zu sterben. Kein Erben ohne sterben. Wer nachher an seiner Herrlichkeit teilhaben möchte, bekommt jetzt Anteil an seinem Leiden. Es gehört zusammen. Darf ich sagen? Untrennbar. Die Glorie ist nicht für sich allein zu bekommen. Zwischen dem einen und dem anderen besteht ein unauflösbarer Zusammenhang. Calvin hat Paulus schon richtig verstanden. Die verheißene Herrlichkeit wird uns entgehen, wenn wir hier in diesem Leben kein Kreuz und keine Anfechtung dulden. Und auch Luther verstand Paulus. Martin Luther sagt es ganz klar. Wer kein Crucianus, kein Kreuzträger ist, der ist kein Christianus. Kein Christ. Und schau mal, Paulus ist kein Mann, der so etwas einfach sagt. Hè? In einem seiner Briefe an die Christen in Korinth spricht ganz offen über seine Erfahrungen als Evangelist. Wie kreuzweise sein Leben wirklich verlaufen ist. In 2 Korinther 6 und 11 sollst du unbedingt einmal lesen. Wie er da
autobiografisch mit der Sprache herausdrückt. Bedrängnis, Geiselhiebe und Gefangenschaft, Schiffbruch, Hunger, Durst und dann die ständige Sorge, sagte die ständige Sorge für die jungen Gemeinden. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, daran hat er natürlich gedacht, der Paulus, an das Leid, das man als Christ erfahren kann. Wat man sich in Wort und Tat offen zu seinem Herrn bekennt. Gut, kann schon vorkommen, dass man auf Widerstand stößt, aber ist das hier das Einzige mit dem Leid? Wenn das so wäre, dann würden wir heute vor allem an anderen denken. In anderen Ländern, Nordkorea, in Afghanistan, in Iran. Für uns vielleicht ein bisschen enttäuschend, oder? Denn auch in Kremstal wird gelitten. Gibt es keine Einsamkeit hier? Kein Trauer? Keine unheilbare Krankheiten? Auch für Christen. Aber zu sagen, ihr leidet alle um Christi willen? Ja, das ist oft nicht der Fall. Sicher, sicher, auch in Europa gibt es Leid. Aber um Jesu willen? Ja, könnte man denken, die leidende Kirche im Nahen Osten. Klar, für die werden wir zusammen beten. Aber eigentlich geht es nicht um uns. Nicht um mich jedenfalls. Ich kann hier freulich die Leute erzählen über Jesus Christus. Gestern noch, auch wenn es Widerstand gibt, das geht immer freundlich. Hè? Aber pass auf. Paulus weiß Bescheid um noch andere Leidensgestalten als die eines Christen. Mit seinem geschärften Blick sieht er in der ganzen Schöpfung das Zeichen des Kreuzes gekerbt, wie Luther das ausdrückt. Das Zeichen des Kreuzes gekerbt. Sein Ohr fängt ein Geräusch auf. Die Erde ist für den Apostel kein stimmenlose Natur, sondern beseelte Kreatur, von der eine Sprache ausgeht. Er hört sie stöhnen und seufzen. Schon aufgefallen, wie oft er geseufzt wird hier in Römer 8. Wie eine Frau, die in Geburtswehen ist. Und Paulus seufzt mit der Schöpfung mit und geht davon aus, dass er darin nicht der Einzige ist. Wir wissen, sagt er in Vers 22, Mehrzahl. Und es ist ein Wissen mit dem Herzen. Das bedeutet Anteil daran nehmen und da wirklich auch, wirklich an leiden. Also Paulus schaut nicht nur voraus in die Zukunft und hinauf zum Himmel, sondern ebensozeer um sich herum, hier auf Erden. Und was er dort wahrnimmt, regt ihn auf. Er sieht eine Menschenwelt voller Sorgen, Unrecht, Grausamkeit, Terror und Krieg. Das ist allerdings noch nicht alles. Er lässt seine Augen gehen über alles, was ursprünglich gut und makellos geschaffen ist. Aber durch die Sünde unserer Gottesentfremdung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Tiere und Bäume, Flüsse und Meere, Äcker und Berge. Vielleicht fragt ihr, war Paulus dann blind für die Schönheit der Schöpfung? Hat er das Loblied der Schöpfungspsalmen nicht mitgesungen? Ich zweifle nicht daran, dass er sie herzlich zugestimmt hat. Die meisten unter uns waren schon im Urlaub. He? Mensch, die Berge, die Meeresluft, die Sonne. Dass das alles auch Freude verschafft und uns rühren kann. Paulus leugnet es nicht. Gleichzeitig ist er sich aber einer unverkennbaren Ambivalenz bewusst. Und er weiß, dass das Lied der Schöpfung gedämpft wird durch Vergeblichkeit und Vergänglichkeit. Vor 14 Tagen fuhr ich ins Defregental. Klein Tibet in Osttirol. Ich passierte den Großvenedier, fuhr unter dem riesigen Großglockner durch und gewoond aan die vlaggen Nederlanden empfand ich eine ungeheure Bewunderung und Ehrfurcht für die steile Flanke der Berge. Ein Postkartenbild. Da in der Verregen spürt man, wie klein wir Menschen sind. Und dann das beständige Rauschen des Wassers, die Blumen in die Berge, die Bäume. Am nächsten Morgen ging ich enthousiast natürlich, begeistert von die Umgebung, ging ich durch den Wald. Mensch, war das ziemlich unheimlich. Wie viele Bäume waren von Käfern angefressen? Das ganze Wald war massiv bedroht. Nur ein Beispiel. Aber ich bin mir sicher, Paulus hat viel über die Erde gereist und viel gesehen. Während seiner Reise hörte er eine Stimme, ein langgezogenes Wimmern. Es schien ein Todesseufzer zu sein. Aber das war es nicht. Es war und ist ein Geburtsschrei. Jeder Seufzer wartet auf das Leben und ist voller unbewusster Sehnsucht nach dem Tag der Erlösung. Naja, an welche konkreten Erscheinungen Paulus genau gedacht hat, wir können es ihn nicht mehr fragen. Aber es fällt nicht schwer, seine Wahrnehmung zu aktualisieren, oder? Auch unsere Welt scheint in vielerlei Hinsicht in Todesnot zu sein. Womöglich mehr als je trägt die Wirklichkeit den Fingerabdruck des Todes. Unser westlicher Luxus ist brüchig. Und der globale Friede labiel. Völker trachten einander nach dem Leben. Millionen sterben vor Hunger und Durst. Und dann das immense Umweltprobleem. Wälder, die brennen. Boden, die von Gift verscheucht. Und Luft, die verschmutzt wird. Die Ozonschicht, die sich auflöst. Hitzewellen. Ich habe das geprüft, als ich in Triest war. Und dann al die auto's in de stad. 40, 41 graad. Mensch. Wasser verontreinigt, zo verontreinigt. Menschen sterben, weil ze es niet trinken kunnen. Tierarten die verschwinden. Complete viehbestände. Vernichtet, katastrofaal. Bekommt Paulus wordt heute niet een zusätzliche Bedeutung? Wenn er seufzt, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, bezieht sich das nicht auch auf die Fruchtlosigkeit unserer Wohlstands und unserer Technokratie, denen das Wohlfühlen geopfert wird und wir jammern noch um die Spritzpreise. Die Spritzpreise, die Tankstelle. Wie heißt es in Genesis 2? Gott gab uns die Erde, um sie zu bebauen und zu bewahren. Was wir daraus gemacht haben, ist plündern und ausbeuten. Und es geht nicht an, die Schuldfrage abzuwälzen auf die Techniker und die Politiker. Wir sind die Ausbeute. Wir alle. Wer das erkennt, der weiß sich nicht schuldig und der schämt sich vor Gottes Angesicht. Dennoch braucht die Scham nicht der Endpunkt zu sein. Das ist es heute oft, dass man damit endet. Aber die Scham braucht nicht der Endpunkt zu sein und die Klage nicht das Letzte. Wie der Apostel aus tiefster Seele auch mitwimmert mit der seufzenden Schöpfung, seine Hoffnung wird dadurch nicht gelähmt, eher verstärkt. Wie kann das sein? Nur durch das Wunder des Evangeliums, das sein Herz erobert hatte. In der Verschlossenheit dieses sterbenden Daseins weiß er, da ist ein Fenster geöffnet. Ein Lichtstreifen fährt hinein, ein Hauch von Herrlichkeit. Wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Paulus sieht es noch nicht alles mit bloßen Augen, aber die Hoffnung dringt, ich sag mal, wie ein Radar durch den Nebel. Und was er dann mit seinem Herzen schaut, ist genug, um der Verzweiflung zu widerstehen und etwas von der Zukunft zu erfahren, zu erahnen. Hinter dem Fenster entfaltet sich eine Fernsicht und sie macht auf ihn so einen überwältigenden Eindruck, dass er zu einer überraschenden Schlussfolgerung kommt. Klar, ich sage es offen, eine Schlussfolgerung, die nicht üblich ist. Normalerweise lassen wir uns derart blenden durch das, was vorhanden ist, dass die Dinge, die wir vorstehen, dabei verlassen. Paulus ist aus anderem Holz geschnitzt. Er nutzt einen spannungsreichen Terminus, nämlich den Wort festhalten, urteilen, beschließen, im Kriegslogizomai. Festhalten, urteilen, beschließen. Und es ist ganz interessant, hast du das schon gemerkt im Römerbrief? Da wählt er dieses Wort sogar an drei entscheidenden Momenten. Allereerst in Zusammenhang mit der Rechtfertigung. So beschließen wir dann, Römer 3, so beschließen wir halten es dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht wird. Nur durch den Glauben. Da halten wir es vor. Doch, das ist unsere Freude. Und dann im Kontext der Heiligung, als neu, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Halt es einfach dafür. Du bist gestorben für die Sünde. Du bist frei. Und zum Schluss hier, im Hinblick auf die Herrlichkeit, ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Also dreimal nicht, ich meine das, oder wie wir heute dann so gern sagen, ja, man kann das dann so ein bisschen vermuten, hè? Wir vermuten das ganz, heute immer, wir glauben nicht mehr, aber wir vermuten, hè? Hör mal auf die Radio, wenn so ein Gottesdienst gepleegd wordt aan de meditation, wir vermuten, so ganz voorzichtig. Nein, es ist nicht eine eigene Schlussfolgerung. Es ist ein Glaubensurteil, eine Logik ganz eigener Art. Seine entschiedene Äußerung hat etwas Trotziges. Das massive Leid, die gewaltige Leidensformen, dagegenüber gibt es eine Wirklichkeit, die dafür sorgt, dass das Gewicht des Leidens uns nicht zerschmettert. Nein, versichert Paulus, es ist ja schwer, es ist ja ermüdend, aber zerschmetternd, das nicht. Das massive Gewicht überwiegt nicht. Buchstäblich übersetzt schreibt er, es ist am Gewicht der Herrlichkeit nicht gleich. Um sich das Bild, das er verwendet, habe ich gedacht, ein bisschen zu durchschauen, soll man sich eine alte Waage vorstellen. Kennt ihr das? Eine alte Waage? Ich gebe zu, ein bisschen altmodisch. Aber doch, eine Waage mit zwei Schalen. Im linken Becken liegt alles gewaltige Leiden aufgeschichtet. Der Schmerz der Dinge und der Tiere, der Völker und der Christenheit. Und in der rechten Schale liegt nur eine Verheißung. Nur eine Verheißung. Das Versprechen der Herrlichkeit. Naja, nach nüchterner Berechnung muss die Waage nach links, so nach links aufschlagen, oder? Klar geht das Leiden den Aufschlag. Dessen Gewicht ist nicht zu heben, oder? Aber der Apostel betrachtet es anders. Täuscht euch bitte nicht, sagt er. Vergiss es nicht. Die ganze Menge Leiden gehört der Jetztzeit zu. Und die Jetztzeit hat kein Dauer. Sie ist befristet. Das Jetzt ist bald vorbei, einschließlich des Leidens. Es geht vorüber. Den Erben stehen ein neuer Himmel und eine neue Erde bevor. Von daher sind alle Leiden dieser Zeit zu bemessen. Sie sind nur Vorspiel und mögen sie noch so schrecklich sein, das letzte Wort Gottes an uns sind sie nicht. Sie sind dem Letzten vorgelagert, wie der Augenblick der Ewigkeit. Nein, nein. Das Hier und Jetzt sollen wir dann nicht gering schätzen. Das ist nicht ohne Sinn. Paulus gebraucht in seinem Brief nicht zufällig das Wort Gelegenheit, Kairos. Das bedeutet so viel wie Möglichkeit, Chance. Es bezeichnet die Periode, die Gott uns hier zur Verfügung stellt. Liebe Schwester, liebe Brüder, uns. Die Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Ein Interim, das den Ernst und die Spannung, aber auch die Perspektive der letzten Stunde hat. Die letzte Stunde, die an der Erscheinung unseres Heilands vorangeht. Also, meine Liebe, was habe ich gesagt? Wir haben eine Chance. Wir haben die Gelegenheit zu reifen für die Ernte. Die Gelegenheit, uns gehorsam und hilfsbereit auch in Vorfreude vorzubereiten auf den Einzug des Bräutigams. Die Gelegenheit, Zeitgenossen, Dorfgenossen zu werben, sodass sie Mitreisenden werden. Ein Christ kommt ja nicht gern allein in die Herrlichkeit, wie Luther sagte, sondern er nimmt am liebsten möglichst viele mit. Ist das nicht schön? Hat mich immer stimuliert. Ich komme am liebsten nicht allein. Ich nehme gerne so noch ein paar Menschen, noch ein paar mehr, so ganz mehr. Also die Jetztzeit nicht unterschätzen, aber ebenso wenig überschätzen, namentlich deren Leiden nicht. Schau mal nach der Waage. Unverkennbar schlägt sie aus nach der rechten Seite. Fast unglaublich. Denn auf der linken Schale ruht das volle Gewicht namenlos vieles Leidens. Und auf der anderen, du wurde sagen, nichts nennenswertes. Jedenfalls, wir sehen kaum etwas davon. Die Herrlichkeit ist Zukunftsmusik. Und dann sagt mein unmusikalischer Freund immer, was wiegt schon Musik? Der versteht das nicht. Die Glorie verbirgt sich noch und ist für unsere Sinnen noch nicht wahrnehmbar. Mit allen Konsequenzen. Die Menschen sagen dann, woher diese Begeisterung, Jan? Lass dich bitte nichts weismachen. Träume sind eine Täuschung. Und in deinem Herz rührt dann ein bisschen der Zweifel. Ist es keine Illusion? Vielleicht eine Projektion meiner Sehnsüchte? Aber Paulus tritt uns entgegen, mit der Autorität eines Botschafter Gottes. Wir halten es dafür, in voller Sicherheit des Glaubens. Die Doxa, die Herrlichkeit, gibt den Ausschlag. Was man sieht, ist zeitlich. Was man nicht sieht, ist ewig. Und Paulus, für den das Hebräische die Muttersprache war, weiß, dass das Hebräische Wort für Herrlichkeit, kavod, wo von doxa de Griechische Übersetzung ist, den Sinn von Gewicht und Übergewicht hat. Dieses Übergewicht ist etwas Positives. Jetzt eine Frage. Was denkst du jetzt? Wie kam er eigentlich zu dieser wunderbaren Weisheit, der Herrlichkeit den Vorrang zu geben? Vor dem Leiden. Wie? Er hat im Glauben Golgotha besucht. Dort stand ein Kreuz. An dem Kreuz hing ein Mann, Gottes Sohn, in unserem menschlichen Fleisch. Er hing da, er litt, er starb. Es schien das Ende, alles Leiden der Jetztzeit und der ganze Fluch über unsere Sünden zog das Leben aus ihm weg. keine einzige Herrlichkeit. Nur Blut. Einsamkeit. Tod. Das Seufzen der Schöpfung verdichtete sich zu einem Schrei: mein Gott, warum? Dennoch, was Untergang schien, war Durchgang. Sein Todesseufzer war das Lebenszeichen. Was auch, was er sah und empfand, war Finsternis, Tod. Was er bekannte und glaubte, war: es ist vollbracht. Und am dritten Tag zeigte sich, der Tod war überholt. Die Jünger von Furcht befallen wurden froh, als sie den Herrn sagen. Der Lebende zeigte die Hände mit den Narben und brachte ein priesterliches Geschenk mit. Friede sei mit euch. Mein Friede mit dir. Das Opfer war gebracht, der Friede besiegelt. Das ist der Kern der Herrlichkeit. Klar, vorläufig ist sie noch verschleiert. Sie muss geglaubt werden. In einer Mischung, sag mal, von Freude und Sehnsucht. Unter dem Kreuz. Aber nachher wird sie sichtbar enthüllt und lauter genossen werden, wenn wir daheim sind. Ich habe da gestern mit einigen Leuten über geredet. Wie sieht das dann aus, Jan? Die Glorie, wie ist das dann konkret? Die Herrlichkeit. Ich möchte es gern wissen. Aber genau wissen wir es nicht. Denn das Offenbarwerden Jesu Christi wird ein Tag unbeschreiblicher Freude, unvorstellbare Herrlichkeit sein. Uns fehlen einfach die Begriffe, es zu fassen. Dazu sind wir noch nicht gebaut. Aber wer das Geheimnis davon ist, das weiß ich schon. Jesus, der gekreuzigt war und der lebt. Wir werden ihn sehen, sagt Johannes, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und auch seine Schöpfung sehen, wie Gott sie von Anfang hat gedacht. Aller Schmutz wird verbrannt sein, jeder Seufzer verändert in einem Lobgesang. Während unsere Glaubenssicherheit vorläufig noch gekleidet geht in ein Gewand von Verlangen und Gebet, wird dann Verlangen gestillt sein in Erfüllung. Alle Tränen werden abgewischt und getauscht gegen Freude. Sünde wird nie mehr getan, selbst nie mehr gedacht. Und wie schön, wo die Sünde ausgedient hat, hat der Tod nichts mehr zu tun. Ja, sorry, für die Leute, die arbeiten am Friedhof, keine Arbeit mehr. Ja, vorbei. Damit hat Jesus schon abgerechnet. Und wo der Tod begraben ist, dort ist das Leiden überstanden. Da habt ihr dein Antwort über all die lästigen Fragen. Wer würde sich nicht danach sehnen, dabei zu sein? Wenn es auch auf einen Plättchen hinten wäre, das ist mir eigentlich egal. Denn auch dahinten in der Herrlichkeit wird die Sonne von Christi Liebe uns erleuchten und Gottes Schöpfung durchglühen. Sicher, das heutige Leiden, ich sage das ganz ehrlich, das heutige Leiden kann endlos schwer sein. Es hat aber ein Ende. Es wiegt die grenzenlose Herrlichkeit nicht auf, die uns erwartet. Sie genau umschreiben kann ich nicht. Der Gekreuzigte aber, der auferstanden ist, garantiert dafür, dass nichts dieser Herrlichkeit aufwiegt. Jetzt, Jeremy, hören wir Musik.
Danke, Jeremy. Und darf ich heute abschließen mit einem mir teuren Fragment aus einer Predigt von Hermann Friedrich Kohlbrügge. Kohlbrügge war der Schwiegervater von Eduard Böhl, der reformierte Professor in Wien. Ja, es gab einen reformierten Professor in Wien. Es ist heute Morgen euer Bonus. Große Dinge hat der Herr an uns getan, noch größere hat er uns verheißen. Ruhe von aller sauren Arbeit und Mühe, vollkommene Befreiung von jeder Dienstbarkeit. Und aus dem Tod ist Auferstehung da. Und nach der Auferstehung heißt es zu allem Volke, geht ein in die Freude meines Vaters. Das ist eine Freude, die alles übersteigt, welche ungeschwächt bleibt und weder Maß noch Ende kennt. O, was hat er uns verheißen, der treue, gnädige Gott. Alle nur denkbaren Güter, die uns erfreuen können, werden wir finden und ererben in dem himmlischen Vaterland. Wie lieblich wird es sein, uns auf ewig zu befinden in der seligen Gegenwart dessen, der Ausfluss und die Quelle alles Lieblichen ist. Dort ist die wahre Fülle von allem, wovon wir hier den Vorgeschmack haben. Dort ist alles ewig und wird ewig genossen, Licht ohne Finsternis, ein ewiger Tag und keine Nacht mehr, Gesundheit, keine Schmerzen mehr, Freude, keine Traurigkeit mehr, Vollgenuss, ohne Aufhören, eine Liebe, die vollkommen ist, und ein Gesättigtwerden von Gott in seinem Bilde. In der Stadt der Engel und aller Heiligen und Vollendeten erhalten alle, welche hienieden in ihrer Anfechtung sich an den Unsichtbaren gehalten haben, als sehen sie ihn den lieblichen Lohn und genießen alle die reiche Ernte dessen, was sie hienieden mit Tränen gesät haben. Was wir, die des Herrn sind, hienieden geglaubt haben, werden wir da schauen. Was hienieden für uns dunkel war, sehen wir dort im Licht, staunen und beten an, wie Gott der Herr in seiner ewigen Weisheit und Gnade alle Dinge für uns zum Guten hat mitwirken lassen. Selbst unsere Sünden und Ungerechtigkeiten. Und wie viele, die wir hier verloren hatten oder verloren waanten, finden wir da wieder. O wohltat über alle wohltaten, die selige Ewigkeit. Und o wohltat über alle wohltaten, aus freier Erbarmung Gottes, auf diese Seligkeit, als auf ein gewisses Erbe, warten zu dürfen. Amen.